Sali Meier, danke, dass du für das Interview zugesehen hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Hallo Jan, merci vielmals für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Also ich bin Maja Tschuk-Greiner. Ich bin halb Slowenin, halb Schweizerin, aber in der Schweiz aufgewachsen. Und ja, so meinen Weg gemacht. Über den reden wir auch dann noch.
Kannst du kurz skizzieren, wie der Weg aussehen?
Wie gesagt, ich bin in Bern aufgewachsen, in einem Dorf. Und mein Vater ist Slowen, Mutter Schweizerin. Und wie es so will, hat mich die Liebe dann doch auf Slowenien geführt. Und habe meinen Mann kennengelernt aus Slowenien. Und dort dann auch geheiratet und Familie gegründet. 10 Jahre dort gearbeitet. Und jetzt seit 4 Jahren. Bin ich wieder in der Schweiz mit der Familie und arbeite jetzt neu bei der Vereinigung Cerebral Schweiz als Leiterin in Schleswiger Projekt. Genau.
Was mich immer fasziniert, wenn ich Leute habe, die Sozialpädagogik studiert haben, wie man sich für diesen Weg entscheiden kann, das interessiert mich immer brennend.
Ja, die Frage ist auch schon gekommen, respektive was ich für einen Bezug habe zu Menschen mit Behinderung, weil immer alle Leute das Gefühl haben, wenn du einen guten Bezug hast zu Menschen mit Behinderungen, dass das irgendeinen Grund hat. Also zum Beispiel, dass man in der Familie jemanden hatte oder in der Bekanntschaft oder so. Also bei mir war das überhaupt nicht der Fall gewesen.
Aber normalerweise ist das ein Berührungspunkt, aber anscheinend nicht immer.
Nein, bei mir nicht, genau. Also ich bin auch recht sozial vielleicht schon gewesen, habe immer so ein Spürung hatte für die Leute, aber ich hatte nie das Gefühl, ich könnte mal mit Leuten arbeiten. Also, habe dann auch den Mathe-Gimmer gemacht und habe eigentlich darüber nachgedacht, irgendwie weiss auch nicht, Bauingenieurin oder so zu werden.
Ist ja spannend.
Ja, sicher auch. Ja. Und dann haben wir eben im Mathe-Gimmer, das war der einzige Gimmer, wo wir ein Sozialpraktikum machen mussten. Und dann habe ich im Altersheim gearbeitet und habe plötzlich gemerkt, das macht ja noch Spass. Irgendwie. Okay. Ja. Nein, ich zuerst dachte, ich mache mal Logopädie und dann gemerkt, ja, nein, mit Logopädie ist man irgendwie zu fest auf Deutsch-Schweiz fixiert. Und dann gemerkt, dass man am gleichen Ort auch noch Heil- und Sozialpädagogik kann studieren kann. Genau, in Freiburg. Und dann habe ich Praktikumsplätze gesucht und bald gemerkt, hey, das fängt. Einfach mit Leuten arbeiten, irgendwie das Beste aus den Leuten rauszuholen, das ist Fakt. Ja.
Und auch, das also ich nehme an, das Studium hast du dann schlussendlich eben in Freiburg gemacht und nachher auch als Sozialpädagogin in Slowenien gearbeitet.
Ja, genau. Also, als ich dann abgeschlossen habe mit dem Anerkennungsjahr, also wir haben schon ein Jahr in der Schweiz gearbeitet, bin ich dann auf Slowenien gegangen und habe dort aber zuerst natürlich das Diplom noch nicht anerkannt bekommen, wie es jetzt so ist. Und dann habe ich mal als persönliche Assistentin gearbeitet für Studenten mit Behinderung. Ja. Also es ist für mich eine sehr, sehr spannende und gute Zeit gewesen, weil es war irgendwie wie das erste Mal gewesen, wo man eben als Heilpädagogin, ich habe eigentlich den Begriff überhaupt nicht gern, weil ich habe noch nie jemanden geheilt und werde das auch nie machen. Ja, aber es war das erste Mal, dass ich wirklich mit Leuten in Bezug bekam, die nicht auch noch eine geistige Behinderung hatten. Und es okay. war eigentlich so wie der Klick, gewesen, wo du gemerkt hast, hey, Selbstbestimmung, oder? Und dann ist es eigentlich rückwirkend von dem her gekommen, dass du merkst, Selbstbestimmung ist eigentlich bei allen ein Thema. Also nicht nur bei Menschen ohne geistige Behinderung, sondern noch solche mit, genau.
Und nach dem Jahr oder nach dieser Zeit als persönliche Assistentin?
Ja, da habe ich eine Stelle gefunden im Dachverband für zerebrale Bewegungsbehinderung in Slowenien. Zwar mehr so im Arbeitsbereich, bin eher so mehr Arbeitsagogin und Zukunftsplanung und so habe ich dann gemacht. Ja, als Fachperson. Und später habe ich dann die Werkstatt und so ein Kulturzentrum, das wir auch im gleichen Gebäude hatten, habe ich dann später auch noch geleitet. Genau.
Und wenn jetzt du die zwei Länder vergleichst in dieser Thematik, wo gleichen sie sich und wo unterscheiden sie sich? Schweiz und Slowenien.
Ja, ich würde sagen, es gleicht sich im Sinn vom Status vor Institutionalisierung. Also es gibt viele Institutionen in Slowenien für Menschen mit Behinderung und hier auch. Und ich denke, viele fragen mich auch, auch Slowenen sagen auch, oder gell, in der Schweiz heisst die Behinderten sicher viel besser als bei uns, oder? Und ich muss dann auch sagen, ja, was definierst du unter besser? Ist es das, dass du in einem Einzelzimmer kannst leben und vielleicht sogar noch dein eigenes Bad hast? Oder ist es etwas anderes? Und ich stehe eigentlich dafür ein, auch jetzt bei der Vereinigung Cerebral Schweiz, dass das am anderen Ort ist, die Qualität. Die Qualität des Lebens ist vor allem gegründet in der Inklusion. Also in dem, dass man Teil der Gesellschaft ist. Und ich denke, dort ist beiden Orten noch ein Manko, also in Slowenien und in der Schweiz.
Wie definieren denn die zwei Länder Behinderung? Eher defizitorientiert oder potenzialorientiert? Wenn sie jetzt kannst vergleichen.
Ja, also vergleichsmässig würde ich sagen, ist vielleicht schon in Slowenien die Defizitorientierung noch ein bisschen stärker geprägt als jetzt in der Schweiz. Da denke ich mir auch, so im sozialpädagogischen Bereich ist da schon viel mehr gegangen jetzt so in der Schweiz, also positiv. Ja.
Und eben, aber was hat dich denn nachher dazu bewegt, nachher, wo du wieder zurückgekommen bist, auch wieder eine Stelle im gleichen Segment suchen, einfach jetzt halt ein bisschen anders bei der Vereinigung Cerebral.
Ja, also es ist wirklich, ich liebe in diesem Bereich zu arbeiten, es ist wirklich auch spannend. Ich habe in Slowenien auch so ein bisschen wie ein Limit erlebt, also weißt, wenn du Bestrebungen hast, eben irgendwie mehr Lebensqualität für Menschen zu bewirken und du merkst einfach, du stehst an. Also politisch, aber auch strukturell, auch in der eigenen Organisation, weil okay, dort ist die Organisation wirklich eigentlich auch fast eine Institution, zwar eine private, aber sie haben einen Wohnbereich gehabt und eben Werkstätte. Und ich habe halt viele Beratungsgespräche gehabt mit den Leuten dort und habe Basis geschaffen. Das habe ich wirklich sehr gerne gemacht. Aber dann kommst du irgendwie mit Änderungsvorschlägen zum Direktor und so. Und er immer, ja, du hast recht, du hast recht. Und am Schluss ist einfach, hat sich nichts verändert. Und ich habe einfach wie gemerkt, ich bin angestanden. Ich habe einfach gemerkt, ich will mehr bewirken. Ich will etwas Neues schaffen. Gesellschaft verändern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd.
Nein, nein, nein. Das klingt inspirierend. Das klingt nicht blöd.
Genau. Und ja, wo dann mein Mann und ich entschieden haben, eigentlich wegen der Einschulung von unseren Kindern, entschieden haben, wenn es geht, dann gehen wir in die Schweiz. Dann haben wir gesagt, okay, wenn einer von unseren Job findet, dann gehen wir. Und nachher habe ich wirklich innerhalb von den nächsten zwei Woche gesehen, dass die Vereinigung Cerebral Schweiz eine Heil- und eine Sozialpädagogin sucht und eine Stelle offen hat. Und es ist schon cool, wenn du wirklich einfach jedes Teil vom Stellenbeschrieb durchlässt und denkst, genau das will ich machen. Also, ja.
Was machst du denn?
Was mache ich? Ja, also, wie gesagt, ich bin Leiterin Dienstleistung Projekte auf nationalem Niveau. Das heisst, ich leite Dienstleistungen, die wir machen. Also wir, zum Beispiel Auslandferien organisieren wir für Menschen mit zerebraler Bewegungsbehinderung. Wir haben wie zum Beispiel, also, und eben die Idee ist eigentlich, dass ich auch Kurse zum Beispiel entwickle, verschiedene Projekte initiieren. Ja, oder ich habe zum Beispiel auch den Prozess mitbegleitet für eine neue Strategie für die Vereinigung Cerebral auf die Beine zu stellen und arbeite auch anhand von diesen Inhalten auch weiter. Genau.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht immer so einfach ist und dass man auch manchmal ein bisschen an eine Wand anläuft oder probiert, hilft dir da, die Zeit aus Slowenien durchzuheben?
Also was spannend war, als der Konrad Stocker mich angestellt hat, war so ein bisschen, ja, also ich habe ein bisschen Angst, dass das dir da bei uns gefällt, weil ich hocke jetzt vorwiegend im Büro. Und in Slowenien bin ich wirklich mit den Leuten unterwegs.
An der Front.
Genau, an der Front, genau. Und ja, ich hatte auch ein bisschen Respekt vor dem. Aber ich habe eigentlich jetzt realisiert, durch meine Arbeit, dass ich gar nicht so wenig an der Front bin, wie ich gedacht habe. Also ich arbeite wirklich dadurch, dass ich der Meinung bin, dass die Selbstvertretung in unserer Organisation von Menschen mit Behinderung wirklich stark gefördert soll werden, habe ich wie realisiert, dass ich jedes Projekt, jede Dienstleistung, die ich entwickeln muss, ich sowieso Leute mit Behinderungen und ihre Meinung mit einbeziehen, respektive ihre Arbeit, also mit Leuten anstellen, Honorar oder so. Und da bin ich eigentlich auch im Kontakt, aber einfach auf einem anderen Level.
Ja, du generierst Front. Dass es überhaupt eine Front geben kann, generierst du jetzt, wo du vorher vielleicht an der Front warst, oder?
Ja, aber eben dann hatte ich wie das Gefühl gehabt, ich müsse die Front verteidigen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich könnte auch mal einen Schritt vorwärts machen.
Ah, okay. Und jetzt, wie lange arbeitest du bei CRB? 4 Jahre?
Ja, bald 4 Jahre. Ja.
Und wo siehst du Potenzial für die Gesellschaft, wo die Gesellschaft Potenzial liegen lässt in der Thematik? Weil eben, du entwickelst ja und Strategien und musst ja wahrscheinlich auch Gesellschaft ein bisschen mitnehmen und vor allem auch Fußgänger, weil wenn man jemanden will, benennen, muss man ja immer sagen, wer man meint, weil Gesellschaft ist ein weiter Begriff. Aber wo ist die Gesamtgesellschaft für dich noch potenziell nicht so entwickelt?
Ja, es geht ja um Gleichstellung und Anerkennung und eben die Vielfalt von Gesellschaft zu anerkennen. Und ich denke, die Gesellschaft sieht, die Behinderung hat immer noch prägt von unserer Kultur und Geschichte und so, als defizitär. Und dort muss man ansetzen. Also, dass eine Behinderung eigentlich eine Bereicherung kann sein kann, das weiss oder überlegt sich der wenigste. Oder fast niemand. Und ich denke, genau dort muss man eigentlich ansetzen. Und ja, wie man das macht, ich denke, viel ist kennenlernen. Und
also Sichtbarkeit generieren.
Das sicher, ja. Mehr Leute einfach aktiv in der Gesellschaft auch tätig sein oder etwas unternehmen und so. Ich denke, das ist absolut wichtig. Dann wird man sichtbar. Aber gleichzeitig eben auch irgendwie gegenseitige Ängste abbauen und so. Ja, für mich ist eigentlich auch die integrative Schulung einer von diesen Punkten, wo man das eigentlich ohne Probleme kann machen kann. Also ich denke, der wichtigste Effekt von integrativer Schulung ist eigentlich, dass die Vielfalt schon dort gelebt wird und Kinder automatisch das einfach als normal anschauen. Und darum finde ich die integrative Schulung so wichtig. Obwohl ich weiss, es ist wahnsinnig schwierig, vor allem nicht mit zusätzlichen Finanzen und so weiter. Ich will jetzt nicht auf das Thema kommen, das ist mir bewusst. Aber der Effekt von, auch wenn es schwierig ist zum Beispiel, also wenn du in einer normalen Schule bist und eine Behinderung hast, kann es natürlich sehr gut sein, dass du gecancelt wirst. Aber du musst dich ja dann lernen, behaupten. Und wenn du das eben nie gelernt hast, dann kannst du es dann in die Gesellschaft ohne. Das ist so ein bisschen.
Vielleicht, aber da habe ich manchmal schon 2 Punkte, wo mir ein bisschen zu denken gibt, vor allem politisch. Oder man sagt dann immer, es kostet so viel und eben das Personal ist überfordert. Und dann sage ich, ja, es ist nicht der Behinderte oder das behinderte Kind schuld, dass es zu viel ist, sondern die Sparmaßnahmen generell. Wenn du natürlich mehr als 20 Kinder hast und jeder hat eine eigene Welt, jeder hat eine andere Ausgangslage und dort tust noch obendrauf mit vielleicht nicht genormten Fähigkeiten, dann ist es zu viel. Aber wenn es ist nicht der zu viel, sondern es ist schon zu viel im Raum an und für sich. Also ich finde die Diskussion wieder ein bisschen falsch gesteuert, dass man sagt, das ist zu viel. Es ist aber generell zu viel Druck auf dem Kessel, oder? Da habe ich das Gefühl.
Bin ich gleicher Meinung, ja. Weil und wenn man natürlich so einen Betreuungsschlüssel hat wie der Sonderschule in der normalen Schule, dann denke ich, würde es sehr wahrscheinlich funktionieren.
Und das andere wegen dem Hänseln, ja, das ist sicher ein Potenzial, das da ist, aber es ist ein generelles Problem. Also ich sage dann auch immer, ja, habt ihr das Gefühl, unter den Behinderten in der separativen Schule sind wir nicht gehänselt worden. Also ich war auch lange ein behindertes Rüebli unter meinen Kollegen. Also es ist ein gesellschaftliches Thema, das Hänseln. Und nicht einfach nur, weil man jetzt behindert ist, ist man das Potenzial. Das ist einfach alles, was ein bisschen ab der Norm fällt, wie gehänselt. Und da müssen wir gesellschaftlich den Diskurs aufnehmen und nicht einfach sagen, man muss die Behinderten beschützen und irgendwo, wo immer der Regenbogen scheint und so irgendwo auf dem Hocker oben die beschützen, oder?
Ja, nein, also beschützen ist für mich wirklich so, dass ich bekomme die Gänsehaut. Nein, also wenn schon, dann tut man unterstützen.
Aber.
Und ich denke, dort ist wirklich so, man kann nicht einfach das Leben nicht leben lassen. Jeder muss aus Fehlern lernen und wenn er nicht Fehler machen darf oder Schwierigkeiten selber muss lösen, ja, dann hast du einfach schlussendlich vielleicht auch keine Lebenserfahrung und kannst nicht,
also
nicht so viel Freude, nicht so viel
Lebensqualität. Ich habe nur aus meinen Fehlern, wenn man so will, gelernt. Oder? Ja. Und dann waren es schöne Fehler gewesen.
Ja, ich wollte sagen, so. Ja, hättest du Freude gehabt, wenn ich dir gesagt hätte, nein, die darfst du nicht machen, ich entscheide, ob sie...
Nein, aber was dann eben auch immer so ein heikles Thema ist, ist Nähe und Distanz, vor allem im Separativen. Oder? Weil du ja auch viele Institutionen geschaffen hast, wie stehst du zu diesem Thema?
Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich bin klar der Meinung, ich würde eigentlich immer gerne das Thema so lancieren, dass man sagt, es geht um eine professionelle Nähe und nicht um eine professionelle Distanz. Beides kann professionell sein, respektive die Professionalität ist nicht in Distanz, sondern in der Reflexion von den Beziehungen. Also Beziehungen, auch wenn es professionelle Beziehungen sind, musst du reflektieren. Und immer wieder neue Entscheidungen fällen, was steht da und was nicht. Und ich denke, gerade im professionellen Setting ist das umso wichtiger. Also das heisst, du kannst auch die Reflexion zusammen zum Beispiel im Team machen.
Supervision.
Ja, oder auch in den Teamsitzungen und so. Und ich denke, es hat keinen Sinn, oder Verbot zu machen, um eine professionelle Distanz aufzubauen, bewirkt nicht das, was man eigentlich bewirken will. Also, man will ja bewirken, jetzt oft geht man ja in die Richtung professionelle Distanz sorgen, wenn es um das Thema Missbrauch geht. Oder auch einfach für sich abzugrenzen. So. Und ich denke, wenn es einfach Verbot gibt oder Gebot, das dient nicht wirklich am Zweck. Weil Verbot bewirken, dass man Sachen vielleicht nicht anspricht. Ich denke, Beziehungen sind immer etwas sehr Individuelles. Und wenn du einfach plötzlich merkst, jetzt ist das vielleicht, geht das irgendwie über eine professionelle Beziehung hinweg, dann hat man bei Gebot und Verbot bestimmt die Angst, das anzusprechen. Und wenn man weiss, dass man eine offene Kommunikationskultur hat in einer Institution, dann kann man eben das ansprechen und man kann Lösungen finden. Und sonst steht man einfach alleine da.
Und eben ein kleiner Einschub von mir, nur ganz kurz, wir müssen es auch nicht mehr vertiefen, aber wenn du als natürlich Klient nachher als Objekt gesehen wirst, dann frage ich mich dann schon, ja, ist es denn das? Also weißt oder wenn du bespielt wirst auf dem Berg oben, aber nachher irgendwie nicht mehr darfst mit jemandem, der gut magst, ein Bier gut trinken oder so, oder sie dürfen dich auch nicht mehr grüßen, wenn sie nicht mehr auf dem Berg oben sind, dann finde ich das dann eben, dann wird's so krampfhaft, weil dann kommt eben ein Gebot von irgendwo oben, wo dann Bet nicht wissen und Bet wird dann, das wird dann ein bisschen komisch. Darum sage ich immer, eben, man muss selber miteinander eine Lösung finden, wie halt Beziehungen so funktionieren, oder?
Genau, ja.
Ob man sich mag schmecken oder nicht. Und das muss Platz haben, habe ich das Gefühl. Oder?
Ja, es ist ja auch immer eine Kommunikation.
Das also, ist so.
Also untereinander.
Reden hilft.
Ja, genau, ja.
Reden hilft. Oder? Ja. Und ich habe auch gewisse Körbe bekommen oder gewisse Ablehnungen. Und dann habe ich halt kurz für mich müssen den Staub abschütteln und gleich weitermachen. Mm. Und, aber es hat mich gestärkt. Mm. Wieder jetzt einfach, wenn du merkst es ja trotzdem, ob jetzt der Betreuer dich mehr mag oder du den magst. Und, aber B gehört nicht, weil irgendwo etwas im Raum steht, wo du kannst unterschiedlich interpretieren, oder? Mm. Darum finde ich, das ist sicher auch etwas. Und auch da, oder? Ich bin auch gegen Missbrauch und man muss das möglichst unterbinden. Aber ich bin gegen Missbrauch überall. Also, warum macht man bei uns so fast ein Zölibat? Muss man fast so sagen. Aber in der Fußgängergesellschaft, ich lese das auch oft. Und finde das unschön. Also muss man auch da gesellschaftlich den Dialog einfach warm behalten,
ja,
und
klar,
reflektieren, oder?
Ja, darum finde ich die Kampagne von Amnesty International so cool, oder?
Ja.
Sie glaube ich, haben echt alles, also jetzt eingegeben, auch, also um das Gesetz zu ändern, dass man eigentlich immer Zustimmung vom Gegenüber braucht, um sexuelle Handlungen einzugehen. Und ich habe es eigentlich, ehrlich gesagt, ein bisschen angefangen, haben sie auf ihrem Plakat nicht noch irgendjemand mit einer Behinderung gehabt, weiss doch auch nicht. Wir haben auch nachher gefragt. Ja, sie haben einfach nicht daran gedacht. Aber natürlich gilt das bei Menschen mit Behinderung genau gleich wie bei allen anderen auch.
Und ich glaube, es kann eben auch der Schuss manchmal hinten rausgehen, wenn du natürlich das Thema ganz stiefmütterlich behandelst und das gar nicht thematisierst in einer Institution. Und nachher kommt der Klient in die offene Welt raus und hat keine irgendwie Trainingspunkte oder Reibungspunkte und kommt dann an eine Situation an, die er nicht handeln kann.
Ja.
Ist das eher kontraproduktiv, was ich auch schon oft gesehen habe?
Ja, ja.
Oder?
Ich denke, auch die Sexualaufklärung und so ist sicher ein extrem wichtiges Thema. Und viele Erwachsene mit Behinderung haben auch eigentlich gar nie Gelegenheit gehabt, in so einer Schule so etwas zu lernen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist gesehen. Hat er Sexualkunde gehabt? Also?
Wir haben eine coole Lehrerin gehabt. Und ich bin natürlich immer selber sehr gewundert und habe mich dann halt wie alles, was mich interessiert hat, immer selber gebildet und selber experimentiert. Mhm. Und halt, wie du gesagt hast, das würde jedem Mensch gut tun, ob jetzt klein, gross, reflektieren.
Mhm.
Und mir hat immer geholfen, wenn ich jemanden hatte, wenn mir etwas passiert ist. Also, wenn bei mir sogenannte Fälle passiert sind, immer jemanden gehabt, und jetzt, was machst du daraus? Also nicht zu lang beim Problem und das umkreist, sondern eher, was machst du beim nächsten Mal, wenn du in so eine Situation kommst?
Ja, das ist
also, das ist eher lösungsorientiert, wieder die lang zureden, dass die Welt böse ist und dass du ein armes Hirsch bist. Ja, und da habe ich halt immer gute Mutter gehabt. Und jetzt, was machst du, wenn du beklaut worden bist am Bahnhof? Oder jemand Geld bettelt hat und du Geld hast wollen geben und eine 50-Note ist rausgelampt und hat die 50-Note genommen. Dann habe ich gedacht, ja, was soll ich machen? Dann sagt sie, studiere. Und dann habe ich halt das nächste Mal, wenn ich um Geld gebettelt wurde, gesagt, ich kann selber IV. Also, ja, dann hat er halt nichts mehr gegeben. Ja, das war die logische Konsequenz gewesen. Aber eben, es ist mehr ums gegangen, was machst du in der nächsten Situation, oder? Mhm. Und an welchem Projekt bist du jetzt gerade so dran zu entwickeln oder am zu bespielen?
Mhm. Also, das zehnte Thema ist eben, da sind wir gerade schon mit drin gewesen. Das Thema selbstbestimmte Sexualität ist eins der Strategiethemen in den nächsten 4 Jahren. Wir haben jetzt auch eine Arbeitsgruppe gegründet, also eine nationale, mit etwa 10 Leuten mit Körperbehinderung, wo jetzt eigentlich in diesem Jahr zusammen auch verschiedene Bedürfnisse erfassen, respektive darüber diskutieren, wo fehlt, um selbstbestimmte Sexualität eben können auszuleben. Natürlich immer auch gekoppelt mit Liebe, Partnerschaft, alles Familie.
Alles gut.
Genau. Obwohl jetzt das halt so ein Strategie-Thema steht, halt jetzt selbstbestimmte Sexualität. Ihr wart eigentlich auch aus der Arbeitsgruppe raus, dass wir verschiedene Ideen können auch erfassen und zusammen auch coole Projekte und eben auch Dienstleistungen machen. Hoffentlich schon ab nächstes Jahr. Genau.
Und wenn jetzt da jemand das Interview sieht und so eine Idee hätte, auch wenn jetzt in dieser Arbeitsgruppe ist, könnte er sich bei dir melden?
Ja, sicher, klar. Du hast mein Mail.
Alle.
Ja, du hast den verlinken, ja.
Alles wird verlinkt. Gut, ja. Cool.
Mal, wir sind auch schon jetzt mit der sexuellen Gesundheit Schweiz sind wir auch schon dran, auch Weiterbildungen zu organisieren für Fachpersonen aus Institutionen und Angehörige zum Thema. Da suche ich übrigens noch einen Selbstvertreter, der gerne in diesen Weiterbildungen mitwirken möchte, als Referenten. Also, wenn ihr angesprochen seid, bitte auch melden. Genau, und ohne ein Projekt mit ihnen sind wir am Fahren im Bereich Sexualbegleitung, um dort die Qualität, respektive wie ein Zertifikat mit bestimmten Grundstandards auch können, herzubringen. Genau. Das wäre jetzt so das Thema Sexualität. Aber es gibt 4 Strategiethemen, an denen ich dran bin. Soll ich von langer auch noch erzählen?
Du darfst. Es ist nie ein Müssen, du darfst.
Ich darf, ja, das mache ich sehr gerne. Bis jetzt, die Strategie ist seit 2019 und im 2019 habe ich eigentlich das Thema Leben mit Assistenz fördern und fordern, ist im Vordergrund gewesen bei uns bei der Vereinigung Cerebral Schweiz. Wir haben eine Kursreihe konzipiert und auch durchgeführt, schon an 4 verschiedene Orte, also Olten, Luzern, Zürich und Lausanne, wo es darum geht, in 4 Nachmittagen ein bisschen herauszufinden, wie kann man mit Assistenz leben, auf was muss man schauen, wie funktioniert das, wie geht man mit Konflikten um mit Assistenten, was für Formalitäten muss man erledigen und so. Und es ist ein recht cooler Erfolg. Wir haben eigentlich nach der ersten Kursreihe eigentlich auch immer einen Kursleiter mit Behinderungen, also eigentlich mit Assistenz Nehmer angestellt, die dann auch Kurse selber geleitet haben. Und auch die Referenten ist ein grosser Teil, sind eigentlich Leute, also Experten in eigener Sache.
Was mich dort wundern würde, wo gibt es die meisten Stolpersteine im Dialog mit den Fußgängern, also mit der Gesellschaft? Dass Assistenz immer noch, also es existiert, aber warum, dass es noch nicht salonfähig geworden ist? Wo müssen wir da mit der Gegenseite reden oder wo muss man sie abholen? Wenn ich jetzt nächstes Mal mit meinen Nachbarn rede, bei einer Abstimmung oder so, was fehlt? Also weißt du, dass auch die Fußgänger das unterstützen?
Also ich glaube, grundsätzlich geht es sicher darum, schon um den Assistenzberuf vielleicht bekannt zu machen.
Ah, cool. Ja.
Das ist übrigens auch etwas, was der Förderverein Clea im Visier hat.
Kann man sich dort auch melden bei dir?
Ja, also der Förderverein Clea, das ist eigentlich entstanden aus einem Projekt, das ich initiiert habe. Clea heisst Schlüssel und er Clea und A zur Assistenz. Es geht eigentlich darum, eine digitale Plattform aufzubauen, die einerseits das Finden und Suchen von Assistenz vereinfacht, aber dann später auch die Einsatzplanung, Budgetplanung, Administrativaufwand eigentlich digitalisiert. Also die Idee ist, dass man am Schluss eigentlich vereinfacht das Ganze. Ich brauche Assistenten, ich suche jemanden, der für mich passt. Und dann eben auch die ganze Administration, die wirklich ein Riesenaufwand ist für den Arbeitgeber. Ich meine, eine Person, die mit Assistenz lebt, die haben ja, zwischen 6 und 14 Angestellte. Also es ist ein KMU. Ja. Und das zu führen ist nicht einfach so einfach. Und darum möchten wir gerne da digitale Helfer organisieren und programmieren.
Wird auch verlinkt.
Genau, merci. Ja. Ja, und dann haben wir eben dann wie realisiert, also ich habe dann zwei Selbstbetroffene kennengelernt, der Severin Bischof und der Julian Heb, die eigentlich wie an einem gleichen Projekt waren. Und dann haben wir uns dann getroffen und schnell realisiert, hey, wir fusionieren. Und genau. Und wir haben eben das Projekt schon eingegeben und es ist ein Jubiläumsprojekt von der Stiftung Denk an mich, Clea. Also so ist es initiiert worden und wir haben auch realisiert, wir wollen eigentlich gerne nicht, dass wir als Vereinigung Zerebralschweiz das Projekt jetzt selber durchführen, sondern das Wichtige ist ja, dass wenn man ein Projekt initiiert, dass eben die Selbstbetroffenen, respektive die User von der Plattform, also Assistenten, Assistenzberater, Assistenznehmer, eigentlich selber können sagen, was ist mir wichtig, und was braucht es auf dieser Plattform? Und somit ist eigentlich nicht der Einbezug, sondern eigentlich wirklich die Organisation näher übergegangen in den neu gegründeten Verein, Förderverein Clea. Und dort sind jetzt wirklich coole Leute tätig. Also ich bin auch immer noch im Projekt involviert. Ich darf immer noch im Projektteam mitarbeiten. Und sie profitieren auch von meinem Know-how. Aber schlussendlich ist sie die Hänge von diesen Leuten gegangen, die es dann brauchen. Und das ist für mich selbst, also
Selbstermächtigung und auch
genau.
Selbst. Also Selbstvertretung. Wie soll ich sagen, auch die Verantwortung zu übernehmen für einen Teil von der Gesellschaft. Also, dass man ein Teil von der Gesellschaft ist, oder?
Ja, ja. Ich meine, ich arbeite da jetzt wirklich mit henne vielen, also Vorstandsmitgliedern und im Projektteam, wirklich henne viel engagierte Leute, die wirklich für diesen Zweck einstehen. Und merci vielmals übrigens, liebes Clea-Team. Ihr seid super.
Hey, das sind sie. Ich kenne ja auch die Hälfte.
Ja, genau.
Hey, das ist wirklich super. Aber
ja.
Von wo holst du die Energie?
Ha! Von wo hole ich die Energie? Das ist eine gute Frage. Beziehungen, würde ich sagen. Ja, also verschiedene. Das kann Beziehung mit Leuten sein, aber auch mit Gott. Also ich denke, es ist so ein bisschen und Beziehung mit sich selber vielleicht auch. Also sich selber schätzen und vielleicht manchmal auch ein bisschen egoistisch sein und schauen, dass man auch glücklich ist. Und wenn man glücklich ist, dann kann man das Glück auch teilen. Genau.
Dann sieht man es auch an, darum kann es auch weitergehen.
Ja, ja, ja.
Aber kommst du zu Hobbys?
Komm ja, ja. Genau. Ja, sicher.
Was machst
du? Also, mein Hobby habe ich noch ein bisschen zum Beruf gemacht. Ich arbeite zum Glück nicht 100% bei der Vereinigung Zerebralschweiz. Ich tanze auch noch. Also, ich tanze so ein Tanzfitness, das heisst Salsation. Es ist ja von Art her ein bisschen ähnlich wie Zumba, aber ein bisschen mehr tänzerisch und ein bisschen mehr vielleicht Latino, ein bisschen mehr Leidenschaft. Ja, genau.
Was gibt dir Stand?
Einerseits, also jetzt für mich selber, so Körperbewusstsein, irgendwie so das Verbinden von Rhythmus, Musik, mit dem Körper. Also es ist auch spannend, wenn man dann nämlich Musik hört im Radio und dann plötzlich kommt das Lied, das ich getanzt habe, dann hat irgendwie das Lied eine zusätzliche Dimension. Weil einfach immer der Körper macht. noch ein bisschen mitmachen. Ja, ist auch schön. Ja. Und das ist auf persönlicher Ebene, aber dann gibt es natürlich noch eine andere Ebene. Und ich glaube, es hat ein bisschen Einfluss gehabt, auch dadurch, dass ich halt am Anfang wirklich weniger Kontakt mit Leuten hatte, als ich in der Schweiz war. Also weniger so habe, etwas den Leuten geben können. Ich bin jemand, der gerne schenkt. Eben die Lebensfreude, Energie und so. Und am Anfang bin ich wirklich viel im Büro gehockt und habe noch nicht so viele Projekte gehabt, nicht mit Leuten arbeiten können. Und ich denke, es war so eine Kompensation gewesen, dass ich dann eigentlich die Tanzkurse so angefangen habe und die Frauen einfach ja, mit lachendem Gesicht rausgehen und sie haben etwas für sich gemacht. Und ja, genau.
Und ich glaube, singen ist glaub, auch noch etwas, wo die vor allem früher nicht mehr begleitet hat. Ich weiß nicht einmal, ob sie jetzt noch begleitet.
Ja, singen ist, das wissen eben viele gar nicht. Ja, ich habe eigentlich eine Operengesang-Ausbildung gemacht, zwar privat. Ja, aber ich habe wirklich auch viel gesungen, viel Solo, auch in Bands, in Chör. Ist auch wirklich eine grosse Leidenschaft. Im Moment singe ich nicht, jetzt tanze ich einfach. Also manchmal tue ich tanzen und noch ein bisschen singen dazu, aber es ist nicht wirklich das Gleiche. Aber ich glaube, es hat beides, hat eigentlich, also das eine ist die Liebe zur Musik, das andere ist aber wirklich auch einfach, man kann einfach so viel tiefgründiger etwas ausdrücken. Oder auch, als ich gesungen habe zum Beispiel, es hat nicht ein schöneres Kompliment geben, als das, wenn jemand zu mir kam, hey, der Gesang hat mich so berührt. Wenn jemand zu mir kam, hey, das A, hast du perfekt gesungen. Das hat mir so nichts bedeutet. Und ich denke, darum bin ich eigentlich auch nicht in dieser Welt gelandet. Weil mir ist es immer um zu übermitteln von Emotionen gegangen. Und von dem her habe ich auch am liebsten immer irgendwo an Hochzeiten oder, aber auch an Beerdigungen zum Beispiel gerne gesungen, weil es ist einfach die Verbindung von Musik und Emotionen und Leidenschaft, die mich einfach sehr, sehr fasziniert. Und das ist das Gleiche auch beim Tanzen, ja. Obwohl ich es jetzt eigentlich mit Sport verbinde, oder? Tanz, Fitness. Aber Tanz ist einfach auch das.
Ja, ist ja gut, wenn man so mehrere Sachen kann irgendwo konzentrieren, oder?
Ja, ja, es ist wirklich schön so. Und das, ja.
Und ich nehme sicher auch an, Kraftpunkt ist natürlich auch die Familie, oder?
Ja, klar, ja. Ich habe zwei Kinder, auch, 6 und 9, und meine Mann. Ja, und ich denke, das gibt einem immer viel Halt, wenn man irgendwo daheim ist. Das,
glaubst
du? Da hat man auch wieder mehr Energie, rauszugehen und an einem anderen Ort auch noch zu wirken und zu geben. Also, wenn man weiss, man ist daheim an einem Ort, dann kann man auch einfacher verreisen. So.
Ja, also man weiss, wo man wieder zurückkommt.
Genau, ja.
Und eben, nur ganz kurz, wenn du noch ein Thema aufgreifen mit deiner Kind, sind deine Kinder jetzt auch schon mit dem integrativen Schulsystem irgendwie in Berührung gekommen oder weil sie jetzt in die Schule gegangen ist?
Ja, also meine Tochter, ja, die hat, hat einen Schulkollegen gehabt in der ersten Klasse mit einer Behinderung. Aber dort hat sich dann die Familie entschieden, sie gehen dann in eine Privatschule. Von dem her jetzt nicht. Aber es hat im Dorf ein paar Kinder mit Behinderung und ich glaube, es ist sogar so, dass jetzt eigentlich entschieden ist, dass das erste Kind mit Down-Syndrom inklusiv geschult wird. Ab Sommer.
Und können wir auch fragen, wo die Kinder an dich haben, weil sie wissen, dass du mit dem Thema zu tun hast? Oder wird das wahrscheinlich erst kommen, wenn sie mit jemandem zu tun haben?
Nein, die Kinder nicht. Okay. Vielleicht mehr die Eltern, respektive ich gehe auch gerne auf die Leute zu. Also, wenn
das
ich,
ja.
Ja, also wenn ich sehe, dass jemand ja, ein Angehöriger ist, von einem Kind oder ein Kind hat mit einer Behinderung, dann spreche ich gerne das Thema ansprechen. Und dann gebe ich auch Unterstützung, wenn sie sich das wünschen, respektive. Ja, Das ist aber, wie gesagt, ich denke, hier verfließt doch ein bisschen mein Beruf, wo nur, also für mich ist der Beruf wie nicht nur eine Schachtel, sondern es gehört irgendwie überall an. Und wenn mein Interesse beruflich so ist, dann ist es auch privat. Also, eben, ich denke auch hier, oder ich meine, ich habe auch ganz viele Kollegen und Freunde, die eine Behinderung haben. Also, und ich würde jetzt nie sagen, okay, das Thema Behinderung ist nur ein Beruf und ja, und ja. Das ist für mich ist das fließend und dort kommen wir
eben wieder... Flow-Effekt, oder?
Ja, also es ist auch so, dass ich habe ja zum Beispiel zwei Handys, oder, um mich auch ein bisschen besser abzugrenzen als Berufshandy und ein privates Handy. Und für mich ist immer so der Schritt, wenn ich merke, oh, mit dieser Person ist jetzt vielleicht, ja, könnte sich vielleicht eben auch Freundschaft oder etwas entwickeln oder man bespricht vielleicht Sachen, die nicht beruflicher Natur sind oder so, dann gibt es eben dann auch mal das private Handy. Ja, aber das ist noch, ja, es ist noch... Es hilft mir auch, ein bisschen abzugrenzen. Eben, und die Reflexion. Immer wieder. Also es ist nicht eine einmalige Reflexion über nähe Distanz. Es ist immer wieder und bei jeder Beziehung anders. Und ich bin froh, dass ich auch viele Kollegen, Freunde, Arbeitskollegen und so habe, oder, wo ich dann so kann reflektieren kann. Genau.
Wie war für dich das Swiss Handicap-Mess?
Ja, für uns ist es auch cool gewesen. Also für uns war das ein Team-Event gewesen. Also wir haben von A bis Z den Stand, also vom Boden bis oben, alles alleine aufgestellt und gekämmert und gemacht. Also es hat irgendwie, ich wirklich zuerst danach und dachte, oh Gott, nein. Und am Schluss muss ich sagen, das war wirklich so ein geniales Erlebnis gewesen. Es hat mich einfach der ganze Stand und eben mit deiner Anwesenheit, mit den Interviews, das hat mich wirklich schön gedünkt und mich hat die Leute so einladen können. Was mich ja ein bisschen schade gedünkt hat, ist, dass ganz viele Selbsthilfeorganisationen nicht mehr vor Ort waren. Ich nehme an, es hat auch einen finanziellen Grund. Und ja, dafür sind aber oft sehr viele auch zu uns gekommen, Fragen. Und ja, das finde ich halt schön, wenn man einfach so unformell einfach auch ein bisschen beraten oder ein bisschen erzählen und so.
Und das hat den Kontakt auch, man ein bisschen weiss, wo brennt es vielleicht ein bisschen unter den Fingern und so.
Genau, ja, oder auch Selbstvertreter, also Selbstvertreter sind für mich eben nicht Leute, die eigentlich nur sich vertreten, das finde ich auch ein bisschen einen komischen Begriff. Eigentlich geht es ja darum, unter Selbstvertreter verstehe ich Leute mit Behinderung, die ihre Leute, die eine ähnliche Lebenssituation haben, können mitvertreten. Oder? Und das ist zum Beispiel auch ein Strategiethema oder eine Peer-Dienstleistung aufbauen, also Beratungen zwischen Selbstbetroffenen oder zwischen Eltern. Genau. Und ich habe zwei Handicap Mess auch sehr für das genutzt. Also ich habe zum Beispiel den Rickenfacher angesprochen, wie dass er mit uns zusammenarbeiten könnte. Das ist zum Beispiel auch eine von meinen Aufgaben. Also sie Leute aussprechen. Ja, und auch Leute ansprechen, für, ja, einladen, mit uns zusammenzuarbeiten. Auf Honorarbasis, aber auch freiwillig, je nachdem, nach Wunsch. Als Referent, als als jemand, der Ideen bringt, als jemand, wo was brauchen wir alles noch? Leute, die sich zum Beispiel gerne in den Medien würden vorstellen, in unserem Magazin Artikel schreiben oder porträtiert werden, Vorbilder, genau, Referenten, die wir können vermitteln können, oder Leute, die gerne vielleicht im Politischen tätig sind, die wir können unterstützen oder auch in die richtigen Gremien hineinbringen. Also, unsere Aufgabe ist natürlich auch viel vernetzen auf nationalem Niveau. Und ich denke, wir haben wirklich ganz viele Connections. Und dadurch können wir dann auch Leute an den richtigen Ort bringen. Und ich denke, die Selbstvertretung, also dass Menschen mit Behinderung sich selber in der Gesellschaft, in der Politik, in den Behindertenorganisationen selber vertreten. Das ist mir wirklich ein sehr, sehr starkes Anliegen. Genau.
Nein, das merkt man auch. Da kommt etwas. Aber Ich möchte noch vielleicht kurz ein anderes Thema noch ansprechen. Was gibt dir den Glauben? Du hast es kurz angesprochen.
Ja, ich habe es nur kurz angesprochen.
Also nur wenn du willst.
Grundsätzlich, eben, es gibt mir irgendwie die Energie und Kraft. Und ich denke, es ist hintendran eigentlich die Hoffnung, die wo das Ganze, oder der Sinn. Also Gott gibt mir Sinn im Leben, so könnte ich sagen. Weil es macht alles seinen Sinn. Und wenn ich eigentlich auf dem festhebe, dass auch vielleicht etwas Schlechtes schlussendlich seinen Sinn hat, dann macht das Leben einfach viel mehr Spass. Ich glaube, ich könnte es so sagen, genau.
Was?
Und es ist, ja, und für mich ja, ist eigentlich Gott so eine liebende Kraft, ja, und ich denke, das gibt einfach, das, was du bekommst, kannst du dann auch weitergeben, oder? Und ja, ich habe mich gerade vor kurzem mit dem Wort Caritas zum Beispiel auseinandergesetzt, oder? Ich meine, Caritas kommt ja aus dem Latinischen und er ist Diakonie daraus geworden und so, oder die Arbeit eben auch mit Behinderten zum Beispiel, die ganze christliche Behindertenarbeit. Und ich finde es eben schade, dass in diesem Prozess der Professionalisierung, wo zum Glück stattgefunden hat, einerseits, aber andererseits geht dann auch doch dort das Caritas irgendwo wieder verloren. Weil Caritas bedeutet eigentlich also einen hohen Wert geben oder lieben. Und also zum Beispiel bei Glaube, Hoffnung und Liebe, oder? Die bleiben und die Liebe ist die höchste. Und das Wort Liebe ist mit Caritas gesetzt. Und ich denke, eben, dass wenn man das Ganze professionalisiert und distanziert und Objekt macht aus den Arbeitsgegenständen, obwohl es eigentlich Leute sind, dann sind wir nicht mehr bei Caritas. Und für mich ist das sicher auch eine grosse Motivation, den Leuten wirklich auf Augenhöhe zu begegnen und die individuellen Geschichten zu hören, ernst zu nehmen und irgendwie auf dieser Ebene dann irgendwie eben als Mensch können zu arbeiten. Genau.
Sehr schön. Danke vielmals.
Ja.
Maja, wir wären fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch so zwei Fragen. Warum hat Maja für das Interview zugesehen?
Siehst du, die Frage habe ich vergessen. Ja, wieso ich? Du hast mich gefragt, dass ich das Handicap messe. Ich bin wirklich dort wahnsinnig fasziniert gewesen von deinen Interview-Kompetenzen. Also wirklich, ich finde, du machst so einen coolen Job. Und ich habe mich gleichzeitig natürlich geehrt gefühlt, dass du das Gefühl hast, ist eine spannende Person, die wir interviewen und die vielleicht etwas zu sagen hat. Ja, und ich hoffe, ich habe etwas zu sagen gehabt und es hat mich interessiert. Genau.
Wie geht es denn an Fosität?
Ja, ich war recht nervös. Vielleicht merkt man es auch in der Kamera. Ja, das ist lustig. Eben als Opernsängerin oder so konnte ich ohne Probleme auf die Bühne stehen. Aber dann bist du... Also du bist ja eine Rolle. Du nimmst eine Rolle ein, oder? Und dann hast du... Ich war auch nervös, aber kaum habe ich angefangen, bin ich wie befreit worden von dieser Nervosität, weil du hast in der Rolle gespielt. Aber hier spiele ich keine Rolle, da bin ich. Und ich glaube, das ist glaub, das, was mich nervös gemacht hat. Ja.
Hast du dich wohl gefühlt?
Ja, mal, merci.
Sehr schön. Nein, ich finde es beeindruckend und möchte auch von meiner Seite ein grosses Dankeschön sagen für deine Power und für deine Sichtbarkeit und auch für dein Einstehen. Und jetzt habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Darum sind wir eigentlich am Schlusswort, wo ich immer noch am Gast irgendetwas, das ist seine Zeit, wo er mit den Zuschauern kann, noch irgendwie etwas auf den Weg geben. Ich klinke mich da aus mit einem grossen Dankeschön.
Ja, was wollen wir da sagen? Vielleicht eine kleine Lebensweisheit. ich habe realisiert, dass es nicht, man kann nicht andere Leute glücklich machen. Man kann nur sich selber glücklich machen. Man kann sich zwar glücklich schätzen, wenn man jemandem ein glückliches Erlebnis hätte schenken können. Aber ich kann nicht verantwortlich sein für das Glück von anderen. Darum nehmt euer Glück selber in die Hand und macht etwas dafür.
Danke vielmals.